DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Abwärtsspirale, wie Argentinien einem erneuten Staatsbankrott entgegentaumelt. Geheimnisverrat, warum ein Ex-Google-Entwickler im Silicon Valley vor Gericht steht. Und Börsenweisheiten, warum immer mehr alte Regeln im digitalen Zeitalter verblassen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier in unserem Wirtschaftspodcast. Gelassen und unerschütterlich, so treten die Repräsentanten der EU gegenüber Boris Johnson auf, wenn der Britenpremier den Ausstiegsvertrag mit Brüssel nachverhandeln will. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die Anspannung groß ist und die EU immer neue Szenarien durchspielt, wie sie ihre Mitglieder vor den Folgen eines No-Deal-Brexits schützen kann, etwa mit einem EU-Krisenfonds. Ralf Siener berichtet.
Er ist nicht in Stein gemeißelt, der Brexit Day, der EU-Austrittstermin der Briten am 31. Oktober. Jedenfalls nicht aus Sicht der Europäischen Union. Vorausgesetzt, es gäbe einen substanziellen Verhandlungsvorschlag aus London. Dann wäre Angela Merkel durchaus bereit, unter den Staats- und Regierungschefs der EU für eine Verlängerung der Verhandlungen zu werben. Und auch Ursula von der Leyen wäre dann bereit, über eine Verschiebung des Brexit-Termins nachzudenken.
I stand ready for further extension of the withdrawal date.
Wohlgemerkt, vorausgesetzt, es gäbe einen konkreten britischen Vorschlag. Der aber ist überhaupt nicht in Sicht.
Aber der Ball liegt jetzt eindeutig in Großbritannien.
Eine Scheidung ohne Scheidungsvertrag bedeutet auch für die EU ein erhebliches Risiko. Belgien zum Beispiel fürchtet im Fall eines harten Ausstiegs der Briten, ein Brexit-Notstandsgebiet zu werden. Denn Tausende von Arbeitsplätzen in den Häfen von Seebrügge und Antwerpen hängen von einem reibungslosen Import- und Exportgeschäft mit Großbritannien ab. Sämtliche Autos werden über Belgien in das Vereinigte Königreich geliefert. Noch härter wäre Irland betroffen. Die irische Zentralbank warnt bereits vor dem Wegfall von über 30.000 Arbeitsplätzen bis Ende kommenden Jahres. Auch für Großbritanniens enge EU-Handelspartner Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Spanien und Österreich bedeutet ein vertragloser Brexit eine beachtliche Herausforderung. Trotz der EU-Notfallpläne. Und das ausgerechnet in einer wirtschaftlichen Phase, in der eine Rezession nicht ausgeschlossen ist. Deshalb diskutieren die EU-Botschafter in dieser Woche in Brüssel, ob ein No-Deal-Brexit eventuell als Katastrophenfall definiert werden kann und die EU-Kommission den von einem harten Brexit besonders betroffenen Mitgliedstaaten Mittel aus dem 500-Millionen-Euro-Fonds zur Bekämpfung von Naturkatastrophen zur Verfügung stellen könnte. Irland wurde bereits von der Juncker-Kommission im Fall eines harten Brexit eine Finanzspritze zugesagt.
Alle Eventualitäten auszuschließen ist natürlich unmöglich,
betont Österreichs Außenminister Schallenberg. Noch stärker als das unkalkulierbare Restrisiko bedrückt die EU-Kommission die Aussicht, im Fall eines harten Brexit eine harte EU-Außengrenze auf der irischen Insel errichten zu müssen.
Preserving peace and stability on the island of Ireland.
Frieden und Stabilität auf der irischen Insel zu erhalten, das sei ihr Kernziel, hat die zukünftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Juli im Straßburger EU-Parlament betont bei ihrer Bewerbungsrede. Doch eine harte EU-Außengrenze mit Grenzfällen und Zollkontrollen droht den Friedensprozess in Nordirland zu gefährden und würde den Warenaustausch zwischen der zur EU gehörenden Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland massiv behindern. Im Falle eines harten Brexit wäre die EU gezwungen, eine friedensgefährdende Außengrenze zu errichten, die sie eigentlich unbedingt verhindern will. Aber der Schutz des EU-Binnenmarktes ließe Brüssel keine andere Wahl.
Ralf Siener war das aus Brüssel. Argentinien ist nur noch einen kleinen Schritt von einer erneuten Staatspleite entfernt. Die Regierung in Buenos Aires musste den IWF schon um Zahlungsaufschub bitten und die Fälligkeit kurzfristiger Staatsanleihen verschieben. Mit Devisenkontrollen und Interventionen der Notenbank versucht die Regierung, sich dem weiteren Absturz des argentinischen Peso entgegenzustemmen, allerdings mit ungewissem Ausgang.
59 pesos en el Banco Nación, baja el dólar en el primer día de...
Llegaban a vender dólares a 65.
Die Wechselkurse fahren Achterbahn und die Argentinier verfolgen gebannt auf allen Kanälen, was gerade an den Devisenmärkten passiert. Zu Beginn des Handels schoss der Dollar auf neue Rekordwerte. Dann griff die Zentralbank wieder einmal massiv mit Stützkäufen zugunsten des Pesos ein. Und der Kurs stürzte ab, um sich dann letztlich ein Stück unterhalb des Preises vom Freitag einzupendeln. Für Argentiniens neuen Finanzminister Hernán Lacunza ist das die erste gute Nachricht seit Tagen. Argentinien hat seit den Vorwahlen Kreditwürdigkeit verloren. Das ist kein Werturteil, sondern eine Beschreibung der Tatsachen. Das Länderrisiko hat sich seit dem 12. August verdoppelt und wir konnten seitdem statt 90% nur 10% der fälligen kurzfristigen Staatsanleihen erneuern. In 3 Wochen hat der argentinische Peso ein Drittel seines Werts verloren. Die Regierung von Präsident Macri musste mit drastischen Maßnahmen reagieren, um nicht in akute Gefahr eines Staatsbankrotts zu geraten. Letzte Woche musste sie den Internationalen Währungsfonds um einen Zahlungsaufschub bitten. Und auch die fälligen Staatsschulden bei institutionellen Anlegern wird sie nicht pünktlich zurückzahlen, was die Ratingagenturen dazu brachte, den Daumen zu senken. Für sie ist das bereits ein teilweiser Zahlungsausfall. Um Panik zu verhindern, zum Beispiel einen Run auf die Banken, hat die Regierung am Wochenende noch Devisenkontrollen verhängt. Privatleute dürfen jetzt nur noch $10.000 pro Monat tauschen und Unternehmen dürfen nur noch mit Erlaubnis der Zentralbank größere Beträge ins Ausland überweisen. Devisenkontrollen gab es zuletzt unter Macris Vorgängerin Cristina Kirchner. Diese Einschränkungen aufzuheben war Macris erster Schritt, als er vor knapp 4 Jahren ins Amt kam. Jetzt muss er selbst wieder zu solchen Mitteln greifen. Diese Maßnahmen sind unangenehme und nicht das, was wir uns für Argentinien wünschen, aber es sind Notfallmaßnahmen, die nötig sind, um größeres Übel zu vermeiden, kurz gesagt, um mehr Armut zu verhindern, denn das wäre die Folge von Inflation und Abwertung, sagte Finanzminister Lacunza. Auslöser der jüngsten Turbulenzen war die Vorwahl am 12. August. Deren Ergebnisse lassen kaum Zweifel daran, dass der wirtschaftsliberale Mauricio Macri im Dezember den Präsidentenpalast für den Linksperonisten Alberto Fernández räumen muss. Mit ihm dürfte auch Ex-Präsidentin Kirchner an die Macht zurückkehren, in der Rolle der Vizepräsidentin. Wie dieses Duo Rezession und Inflation in den Griff bekommen will, ist völlig offen. Agustin Datelis, ein Wirtschaftswissenschaftler, der auch Fernández berät, bestätigt immerhin, dass die Devisenkontrollen ein notwendiger Schritt waren. Er sagte dem Nachrichtensender TN, das Einzige, was die Regierung mit diesen Maßnahmen erreichen konnte, und das wollte sie vermutlich auch, ist noch Schlimmeres zu verhindern. Hätten die Banken am Montag ohne diese Maßnahmen geöffnet, dann hätte die Gefahr bestanden, dass das Bankensystem im Lauf der Woche kollabiert, weil der Dollarkurs schon letzte Woche durch die Decke gegangen ist. Es bestand die Gefahr, in eine Hyperinflation zu rutschen. Und trotzdem bleiben die Aussichten düster. Argentinien hat einen 57 Milliarden Dollar Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen. Ein Großteil des Geldes wurde für Stützkäufe verwendet, um den Peso einigermaßen stabil zu halten. Die Inflation dürfte bis zum Jahresende 50-60% erreichen und die Konjunktur steckt schon seit mehr als einem Jahr in einer anhaltenden Rezession fest.
Wie Argentinien einem erneuten Staatsbankrott entgegentaumelt, das war ein Bericht von Ivo Maruschik aus Buenos Aires. Sein Fall sorgt für Schlagzeilen weit über das Silicon Valley hinaus. Und wenn es schlecht läuft für Anthony Lewandowski, dann drohen dem früheren Google-Entwickler bis zu 10 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Die Strafverfolger werfen dem Roboter-Auto-Experten vor, vertrauliche Firmengeheimnisse an Uber verraten zu haben. Markus Schuler mit den Einzelheiten.
Lewandowski hat nicht viele Freunde im Silicon Valley. Das hat viel mit seinem Jobwechsel von der Google-Tochter Waymo zum Fahrdienstleister Uber zu tun. Er sei geldversessen, behaupten ehemalige Kollegen. Freunde sagen, er sei nur ehrgeizig. Der 39-Jährige gehörte viele Jahre zu den Top-Entwicklern, wenn es um selbstfahrende Autos ging. Schon 2004, da war er 24, machte er auf sich aufmerksam, als er an der Berkeley-Universität ein selbstfahrendes Motorrad entwickelt. Damals sagte er einem Lokalsender ins Mikro: Gewinnen ist für uns sehr wichtig, wir wollen siegen. Klar ist aber auch, die Ingenieurleistung ist enorm. 2007 heuert er bei Google an. Das Unternehmen erkennt das große Talent von Lewandowski und macht ihn zum Technikchef der damals neuen Google-Tochter Waymo. Dort arbeitet er an der Entwicklung selbstfahrender Autos. Doch irgendwann, im Jahr 2015, scheint es ihm bei Google zu langweilig zu werden. Und er gründet heimlich ein eigenes Startup. Mit Otto, so der Name seiner Firma, will er Technologie für selbstfahrende Lkw herstellen. Ohne Kündigung beendet er seine Arbeit bei Google. Kurz darauf wird Otto vom Fahrdienstleister Uber in San Francisco für fast eine Dreiviertelmilliarde Dollar aufgekauft. Staatsanwalt David L. Anderson meint, das Ganze hat ein Geschmäckle.
A forensic investigation revealed.
Eine forensische Untersuchung seines Google-Computers hat ergeben, dass er im Dezember 2015 mehr als 15.000 Dateien von Google heruntergeladen hat. Damals kommt es sogar zu einem spektakulären Zivilprozess zwischen Google und Uber. Der endet mit einem Vergleich. Uber zahlt 245 Millionen Dollar als Wiedergutmachung an Google. Lewandowski verliert zwar seinen Job, grinst und macht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Er hat seine Millionen sicher. Stattdessen gründet er eine Religionsgemeinschaft, deren Ziel es ist, die Anbetung von künstlicher Intelligenz zu fördern. Außerdem startet er Pronto, ein Unternehmen, das selbstfahrende LKWs entwickeln will. Dem Tech-Dienst TechCrunch sagt er vor ein paar Monaten über diese Zeit: Nachdem ich Uber verlassen hatte, bin ich viele Nächte lang durch die Straßen von Berkeley gelaufen und habe darüber nachgedacht, was als nächstes kommt und warum es noch nicht wirklich passiert ist. Genau das ist nun passiert, aber vielleicht anders als Lewandowski erwartet hatte. Auf ihn wartet jetzt ein Strafprozess, der ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis und eine millionenschwere Strafe kosten könnte. Beobachter sehen für das Silicon Valley einen Wendepunkt. Häufig hätten die Behörden weggeschaut, wenn Betriebsgeheimnisse plötzlich beim Konkurrenten verwendet wurden. Das könnte sich von nun an ändern.
Markus Schuler berichtete aus dem Silicon Valley. Der US-Handelsstreit mit China geht in eine neue Runde. In Argentinien spitzt sich die Schuldenkrise weiter zu und wie es in Sachen Brexit weitergeht, ist noch immer völlig offen. Was das für den traditionell eher starken Börsenmonat September bedeuten könnte, dieser Frage ist Sebastian Schreiber in Frankfurt nachgegangen.
Das Depot auf dem Smartphone, jederzeit zugänglich, Kurse checken, Aktien kaufen und sie wieder loswerden. Wer will, kann das auch alles bequem aus dem Urlaub machen. Das ist heute Alltag, war aber jahrelang nicht denkbar, erinnert sich Robert Halver, Kapitalmarktanalyst von der Baader Bank.
Im Sommer hat man nichts gemacht, weil man ja nicht wusste, was passiert. Da sitzt man irgendwo in Mallorca oder auf der Zugspitze, ist nicht am Ort. Da wollte man kein Risiko eingehen. Da hat man so vor dem Urlaub eigentlich Kasse gemacht, man war draußen. Und wenn man wiedergekommen ist, im September sagt man, ja, ist Jahresendgeschäft, da überlegen die Unternehmen, was sie dem nächsten Jahr vorhaben, da hat man sich engagiert.
Aus dieser Praxis haben die Börsianer ein Sprichwort gemacht. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Frei übersetzt, verkaufe deine Aktien im Mai, aber denke dran, im September wieder einzusteigen. Seine Gültigkeit habe der Spruch längst verloren, sagt Robert Halver.
Sie können heute ja im Urlaub sein, ich sag mal fast auf dem Mount Everest und können trotzdem handeln. Sie brauchen nicht mehr hier die Präsenzbörse wie früher. Von daher sind diese Saisonalitätseffekte für mich nicht mehr greifbar.
Große Sprünge hat der DAX in diesem Sommer unter dem Strich nicht gemacht. Ende Mai stand das Börsenbarometer bei gut 11.700 Punkten. Ende August waren es nur unwesentlich mehr, gut 11.900. Trotz der Sorge vor einer Rezession, die Ausgangslage sei nicht allzu schlecht, sagt Joachim Schallmeier, Marktstratege von der DK Bank.
Ich glaube, dass im Moment sogar es ausreicht, wenn sich die Dinge nicht weiter verschlechtern. Also wenn sich Stimmungsindikatoren dann einfach mal fangen, sie müssen sich gar nicht unbedingt verbessern, dann könnte das schon ein ausreichender Impuls sein, um auch wieder ein bisschen positiver auf die Ausblicke für den Rest des Jahres zu schauen.
Mit Spannung erwarten Anleger und Händler den 12. September. Dann steht die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Die Strategen rechnen damit, dass der Strafzins für Banken weiter steigt und die EZB erneut in großem Stil Staatsanleihen ankauft. Die Kurse werde das aber nicht in neue Höhen treiben, sagt Marktstratege Schallmeier von der DK Bank.
Die Märkte haben sich seit Jahresanfang darauf eingestellt, dass die Notenbanken wieder mehr Unterstützung geben werden. Das war ja die große Überraschung zum Jahreswechsel und das hat auch die Kurse ja so stark angefeuert. Diese Phase ist mittlerweile beendet. Das heißt, jetzt muss die Notenbank auch entsprechend liefern. Sie wird dann aber keinen großartig positiven Impuls mehr setzen können.
Was bleibt, sind große Unbekannte. Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist ungelöst, genau wie das Ringen um einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Schnelle Lösungen zeichnen sich nicht ab. Daran haben sich Händler und Anleger schon lange gewöhnt. Die Unsicherheit gehört dazu, auch im September.
Und mit dem Bericht von Sebastian Schreiber aus Frankfurt geht dieser Podcast zu Ende. Christoph Grove in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.